Sie hören BBN auf Abruf. Es ist eine Freude, Ihnen die biblischen Wahrheiten näher bringen zu dürfen. Das bewerkstelligt BBN in Partnerschaft mit den Zuhörern, im Vertrauen zum Herrn. Möge der Herr Sie jetzt durch die Verkündigung seines Wortes segnen.
Sehr geehrte Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu unserem Programm Wissenschaft, Bibel und Erlösung hier bei BBN International. Professor Dr. Vonnegut will uns heute helfen, den Ursprung des Menschen zu verstehen. Ein Thema, das eine enorme Wichtigkeit für uns hat. Und ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen beim Zuhören. Hören Sie nun den dritten Teil von seinem Vortrag, Evolution oder Schöpfung.
Unsere Augenlinse, und wir sehen, dass diese Augenlinse nicht irgendwie so ein Glaskörperchen ist, sondern ein äußerst kompliziertes Gebilde. Wir würden vielleicht sagen, die Augenlinse, die ja durchsichtig ist, ist ja nun ein wirklich simples Geschehen ist. Aber wenn wir das genau uns ansehen, ist das hochkompliziert und wunderbar gestaltet. Es sind viele, viele Schichten von speziellen Proteinen, die diese Augenlinse aufbauen. Und wenn wir einmal hier genau hinsehen, dann sehen wir, dass die einzelnen Schichten in sehr eleganter Weise miteinander vernäht sind. Und diese Nahtstellen, würden wir jetzt vielleicht denken, sind hinderlich für das Licht, weil ja dort besondere Brechungen stattfinden. Auch das ist alles genauestens durchdacht und durchplant, nämlich in der Weise, dass die Wellenlänge des Lichtes und die Abstände dieser einzelnen Nähte so aufeinander abgestimmt sind, dass nichts schiefgehen kann. Hier sehen wir das im Querschnitt, diese einzelnen Zellen, aus denen jetzt hier diese Augenlinse aufgebaut ist. Außerdem hat diese Augenlinse die Fähigkeit, dass sie erneuert werden kann, regeneriert werden kann, dass sie flexibel ist, also nicht wie in unseren Kameras, eine feste Linse, die nicht veränderbar ist. Hier sind Muskeln dran, die also jetzt dafür Sorge tragen, dass diese Linse auch in der Form sich verändern kann. Viele, viele Ideen sind in der Schöpfung realisiert. Wir müssen nur einmal genau hinschauen. Oder schauen wir uns hier einmal die Bienenwabe an. Die Bienenwabe ist ein äußerst interessantes Gebilde, weil dieser Bienenwabe ein optimales Bauprinzip zugrunde legt. Und zwar bei einem minimalen Baumaterialbedarf wird ein größtmögliches Fassungsvermögen erreicht. Das alles geschieht natürlich nicht irgendwie durch Zufall. Hier sehen wir noch einmal die Strukturen dieser Bienenwabe in diesem Bild. Ich sagte Schönheit in der Schöpfung. Hier sehen wir eine balzende Anolis-Echse, also einen Leguan aus Südamerika. Und auch hier erkennen wir die wunderbare Schönheit auch in der Gestaltung. Die Evolution hat dafür keine Erklärung, wozu das sein soll. Oder hier ein Nachtfalter in Schreckstellung. Diese Augen sind wunderbar gestaltet auf den Flügeln dieses Schmetterlings als Abschreckung für Feinde. Und wenn man diese Dinge unter dem Mikroskop einmal betrachtet, dann sieht man, dass das einzelne Schichten sind, die so aufeinander liegen und diese Farbschattierung, diese Muster ergeben. Oder hier ein walzender Argusfasan. Wir sehen auf den Federn Gebilde, die aussehen wie eine Kugel und einfach von der Schönheit eine Spielerei, also eine Spielerei Gottes, möchte ich einmal sagen. Gott liebt die Schönheit. Hier sehen wir eine Laubheuschrecke in Tarnzeichnung, die also so genau angeglichen ist an die Umgebung, dass sie gar nicht erkannt wird. Vielleicht kann mir mal jemand sagen, was er hier auf diesem Bild sieht. Einfach mal so durch Zuruf. Ja, ich höre hier eine Ameise, ist aber keine Ameise, sondern eine als Ameise getarnte Larve einer Laubheuschrecke in Tansania, die einfach genau diese Form so annimmt wie eine Ameise. Auch dieses hier ist keine Blüte, wie wir auf dem ersten Eindruck meinen könnten, sondern eine blütenähnliche Fangschrecke, die also so aussieht wie die Blütenblätter dieser Pflanzen dort. Oder dieses hier ist kein Auge, sondern nur ein Scheinauge, das zur Abschreckung dient. Wie kann sich durch Zufall ein solches Auge bilden, das von anderen als, von Feinden als Auge erkannt wird? Ich finde es sehr gut, wenn Evolutionisten oft sehr ehrlich sind. Und das sind sie zuweilen. Und ich möchte das mal in einem Zitat hier weitergeben, wo David Attenborough sagt, und er schreibt ein dickes Buch über Evolution, ist also voll davon überzeugt, dass Evolution stattgefunden hat. Und er sagt, ehrlicherweise, bei der Beschreibung der Folgen dieses Prozesses der Evolution wird nur zu leicht eine Ausdrucksweise verwendet, die die Vorstellung erweckt, als wären die Tiere selbst bestrebt gewesen, auf zweckgerichtete Weise eine Veränderung herbeizuführen, als hätten die Fische an Land gehen und ihre Flossen in Beine umgestalten wollen, als hätten Reptilien den Wunsch gehabt zu fliegen und deshalb danach getrachtet, ihre Schuppen in Federn zu verwandeln, sodass sie zu guter Letzt Vögel wurden. Es gibt nicht den geringsten konkreten Hinweis für eine derartige Annahme. Das sagt er im Vorwort eines Buches, das nachher die Evolution preist und hochleben lässt. Ich möchte jetzt im Folgenden etwas sagen, und dazu möchte ich ein Wort Jesu voranstellen aus Lukas 19, Vers 40. Und dort sagt er Jesus, wenn diese werden schweigen, so werden die Steine schreien. Nun ist jedes Wort Jesu von großer Bedeutung, das wir sehr ernst nehmen sollen. Und wir wollen dieses Wort einfach einmal als Leitmotiv nehmen für das, was wir im Folgenden jetzt hören werden. Und zwar wollen wir etwas nachdenken über Fossilien. Was sind eigentlich die Fossilien? Sind die Fossilien primitive Urformen oder waren sie fertig von Anbeginn? Das ist ja die Frage. Wenn die Fossilien primitive Urformen waren, nun, dann haben die Leute Evolution belegt. Waren die Fossilien keine primitiven Urformen, sondern waren es fertige Wesen, dann ist damit Evolution widerlegt. Schauen wir uns das einmal an. Hier zunächst ein Bild von Laubblättern, von Blattfossilien, die wir in den Gesteinen wiederfinden. Dies sind Blattfossilien aus dem Dakota-Sandstein, also der Kreideformation, und sie zählen zu den geologisch ersten, die man kennt. Also ältere Blattfossilien kennt man gar nicht. Und wir schauen uns jetzt einmal hier in diesem Bild ein solches Blatt an, das wir in den Gesteinen wiederfinden. Und es ist gar nicht schwer, ein passendes Blatt zu finden, das wir heute genau in der gleichen Weise vorfinden. Hier also ein Buchenblatt daneben gelegt, sieht also völlig gleich aus. Hier also ein rezentes, also ein heutiges Blatt und hier ein fossiles Blatt. Ja, ist sogar so, dass wir in den Blattfossilien sogar Einzelheiten wiederfinden, die also sehr, sehr spezifisch sind, nämlich zum Beispiel diese Minierinsekten, die also ein Blattfraß auf den Blättern vornehmen und dann hinterher solche Gänge hinterlassen. Und Gallwespen, das sind sehr hochspezialisierte Insekten, die sich auf Blätterfraß spezialisiert haben. Genau das finden wir schon bei den sogenannten ersten Blättern, die wir fossil finden. Oder schauen wir uns Libellen an. Libellenflügel, wie wir sie einmal in den Fossilien finden und wie wir sie heute finden. Auch hier können wir erkennen, dass sogar die Maserung der Flügel, diese Netzbildung, völlig identisch ist mit der Form und mit der Art der Flügel, wie wir sie heute finden. Und das auch bei der Großlibellen, die in Doppelflügelart existieren. Auch hier können wir zu den fossilen Libellen, heutige Libellen daneben liegen, die fast völlig identisch sind. Oder hier ein anderes Bild. Hier sehen wir einen Pfeilschwanzkrebs, der gerade hier auf der Flucht ist, und man kann auch die Fluchtspuren dieses Krebses erkennen. Was zeigt uns dieses Bild? Diese Fakten müssen wir ja deuten. Und hier ist die Deutung naheliegend, und ich glaube, das kann wohl jeder nachvollziehen, dass hier sich ein Vorgang abgespielt hat, der äußerst schnell vor sich gegangen ist. Also ist der Pfeilschwanzkrebs irgendwie hier in der Bewegung gewesen und in diesem Moment ist er eingeschüttet worden, also ganz kurzfristig zugeschüttet, und das finden wir heute in fossiler Form wieder. Hier ein anderes Beispiel, ein Couturusfisch, der gerade dabei ist, seine Beute zu verschlingen. Und in diesem Moment wird er gerade einfossilisiert. Und wir finden ihn heute in den Fossilien wieder. Ich stelle die Frage, warum finden wir diese Bilder nicht in unseren Schulbüchern, in denen von Evolution gesprochen wird? Diese Bilder belegen doch etwas völlig anderes als das, was man in den Büchern zeigen will. Hier sehen wir, dass es schnell vor sich gegangen ist. Als Lösung bietet uns die Bibel die Sintflut als ein sehr großes und globales Ereignis, das alles in einer großen Katastrophe eingeschüttet hat und dann in großen Schichten aufeinander kam, durchgewühlt wurde, und das finden wir heute in den Fossilien wieder. Oder hier ein Tiefseekrebs. Auch hier können wir fossiles Exemplar und heutiges Exemplar einfach daneben legen. Es ist eine gängige Sache im Rahmen der Evolution, die einzelnen Schichten so zu datieren, wie man es von der Evolutionstheorie haben möchte. Indem man also Millionen von Jahren unterscheidet, und das geschieht mit Hilfe von Leitfossilien. Leitfossilien heißt Folgendes: Es gibt bestimmte Schichten, deren Alter man dann so zuordnet, weil bestimmte Ammoniten zum Beispiel darin vorkommen. Und wenn nun man wegen irgendeine Schicht diesen Ammoniten enthält, dann sagt man, irgendeine andere Schicht irgendwo auf der Erde, in der auch diese Ammonitenart vorkommt, ist denn von gleichem Alter wie eine andere Schicht, die auch diesen Ammoniten enthalten hat. Und das Gleiche gilt dann für diesen. Dieser Ammonit entspricht dann einer völlig anderen Zeitepoche, evolutionistisch gesehen, ist also so und so viele Millionen Jahre später einzuordnen. Und so hat man dann eine Methode entwickelt, nach der man die Geologie einordnet nach Altersstufen, wie sie aber die Evolution vorschreibt. Was aber, wenn nun alle diese Leitfossilien in einer einzigen Schicht vorkommen? Und das gibt es. Nicht nur einmal, sondern an vielen Stellen der Erde ist alles bunt durcheinander gewürfelt. Damit fällt also die Leitfossilienmethode in sich zusammen. Oder hier ein anderes Beispiel. Wir sehen einen aufrecht stehenden Stamm eines Bärlappbaumes, der durch verschiedene Gesteinsschichten hindurchgeht. Nach der Evolutionstheorie wird uns gesagt, dass diese Schichten sich gebildet haben im Laufe von vielen Millionen von Jahren, durch langsame Sedimentation, also durch langsames Absetzen von kleinen Stoffen, die dann zu dicken Schichten im Laufe von vielen Millionen Jahren herangewachsen sind. Nun, hier sehen wir so einen Baum. Stellen wir uns das einmal vor, wie das vor sich gegangen sein kann. Der Baum ist also irgendwie, wissen wir nicht, unten reingekommen und der Baum ragt jetzt heraus. Jetzt dauert es ja viele Millionen Jahre, bis jetzt diese Schicht hier zugewachsen ist. Und wir sehen schon, hier fällt also dieses Denkmodell völlig in sich zusammen, denn dies ist nur noch erklärbar dadurch, dass es sehr, sehr schnell vor sich gegangen sein muss. Diese Einschüttung eines solchen aufrecht stehenden Baumes. Oder hier ein Ichthyosaurus. Wir sehen, dass dieses Tier 5 Embryonen im Mutterleib hat und ein Junges ist bereits geboren. Und hier sehen wir etwas, bekommen wir einen Eindruck von der Schnelligkeit dieses Einzementierens, dieser schnellen Fossilisierung, die also in wenigen Minuten vor sich gegangen ist. Ein anderes Beispiel hier, eine fossile Garnele in diesem Bild und daneben eine heutige Garnele, wie wir sie kennen. Wir sehen also, auch hier hat es keine Veränderung gegeben. Also gilt wohl das Zweite, was wir gesagt haben, fertig von Anbeginn. Ich komme nun zu dem Beispiel, das immer wieder in den Schulbüchern genannt wird. Es ist der sogenannte Urvogel Archaeopteryx. Was wollen wir dazu sagen? In diesem Bild sehen wir das sogenannte Berliner Exemplar. Das ist das zweite Skelett, das gefunden wurde, 1877. Es gibt insgesamt 5 Funde. Dieses hier ist das vollständigste und schönste Fundstück und stammt aus dem Solnhofener Plattenkalk. Dieser Archaeopteryx avancierte zum Star unter den evolutionstheoretischen Paradebeispielen. Weil man sagte, jetzt haben wir endlich ein Zwischenglied gefunden, jetzt wissen wir endlich, wie es vor sich gegangen ist. Das ist der Übergang von einem Reptil zu einem Vogel. Und wie heißt nun die Argumentation? Nun, man sagt ganz einfach, der Archaeopteryx hat als Vogel Reptilkennzeichen und ist darum als Übergangsglied von den Reptilien zu den Vögeln anzusehen. Nämlich, weil er eine krallenförmige Ausbildung an den Flugrennern hat, dann das Vorhandensein von Zähnen, das Vorhandensein von Wirbeln und ein kleines Brustbein. Was wollen wir nun dazu sagen? Welche Einwände haben wir dagegen? Zunächst einmal ist ein Vogel aus Südamerika bekannt, der auch genau wie der Hoazin, wie der Archaeopteryx, ein kleines Brustbein hat. Das ist der Hoazin aus Südamerika. Hier sehen wir diesen Vogel im Bild. Kein einziger lebender Vogel hat Zähne, aber auch andere alte Vogelfossilien waren schon zahnlos. Drittens, die bisher einzige vom gleichen Fundort stammende Feder ist von einer heutigen Feder nicht zu unterscheiden. Sie gleicht einer modernen Feder bis in mikroskopische Details. Und diese Feder habe ich hier auch einmal im Bild mitgebracht. Wir sehen, dass diese Feder sich von einer Amselfeder oder was wir auch darunter verstehen wollen, überhaupt nicht unterscheidet. Wenn hier also eine Entwicklung im Gange ist, dann ist das einfach falsch, was hier gesagt wird. Diese Feder ist eine völlig ausgebildete und fertige Feder. Eine Feder ist ja ein äußerst kompliziertes Gebilde. Wer also eine Feder einmal sich genau ansieht, der weiß, dass diese Feder sehr, sehr viele Funktionen erfüllen muss. Sie muss also genauestens konstruiert sein für ihren Zweck. Darum gibt es verschiedene Formen der Feder für alle möglichen Teile am Vogel. Sie muss also aerodynamisch eine ganz bestimmte Form haben, um also dem Vogel die Flugeigenschaften zu geben. Sie muss leicht sein, sie muss also auch eine hohe Festigkeit haben, um tragfähig zu sein. Und sie muss die Fähigkeit haben, dass sie immer eine Einheit bildet. Und daher sehen wir hier zum Beispiel in diesem Bild Schaft, Bogenstrahl und Hakenstrahl, Federast, wie das alles miteinander sich verzahnt und verhakt, damit also diese Feder immer eine Einheit bleibt. Viertens, der Fund eines versteinerten Vogels ist bekannt, der älter eingestuft wird als der Archaeopteryx. Dieser Vogel war voll entwickelt. Eine Übergangsform kann darum nicht erst entstehen, nachdem die Vögel selbst schon da waren. Also dieses Argument entfällt dann auch. Hier sehen wir einen Vogel, der also einem heutigen Vogel gleicht, auch in fossiler Form. Dann fünftens haben wir folgenden Einwand. Die Umkonstruktion zum Fliegen hätte nach evolutionstheoretischer Sicht viermal geschehen müssen. Denn wir kennen Insekten, fliegende Reptilien, Vögel und Fledermäuse, die nach der Evolutionstheorie zu völlig verschiedenen Epochen gehören. So musste also das Verfliegen viermal nacheinander von Neuem erfunden werden. Die fossilen Zeugen dafür fehlen. Alle erscheinen in den Fossilien als fertige Glieder, die plötzlich da sind und erscheinen. Dann sechstens, für die Entwicklung eines Flugtieres musste fast jede Struktur im flugunfähigen Vorläufer verändert werden. So viele notwendige Veränderungen erfordern zahlreiche Zwischenstadien, die nicht gefunden wurden. Der Übergang zu anderen Gliedmaßen macht eine gleichzeitige und starke Umstrukturierung im Gehirn erforderlich. Ich kann heute Vormittag nicht über die Thematik des Gehirns sprechen, aber das Gehirn ist die komplizierteste Struktur, die wir überhaupt kennen. Im Gehirn laufen sehr, sehr spezielle Programme ab, die dafür sorgen, zum Beispiel bei einem Vogel, dass er das Phänomen des Fliegens auch wirklich realisieren kann. Er muss also ständig messen, muss also seine Position erkennen und muss dann seine Flügel entsprechend halten und stellen, bewegen und all das tun. Das sind hochkomplizierte Programme, die gleichzeitig vorhanden sein müssen, damit das Fliegen überhaupt möglich ist. Es hilft also einem Vogel überhaupt nichts, wenn er Flügel hätte. Und selbst wenn er komplette Flügel hätte, wie sie sein müssten, wo man sagen würde, aus aerodynamischen Prinzipien, die sind genau so, wie sie eigentlich sein müssten. Es hilft gar nichts, denn es muss das Gehirn gleichzeitig umstrukturiert werden. Und ich meine, das ist eines der schärfsten Argumente überhaupt gegen diese Evolution. Weil so etwas Kompliziertes gleichzeitig vorhanden sein muss. Und ich bin ja in meinem Beruf ständig und täglich damit befasst, mit sehr komplizierten Programmen, die längst nicht so kompliziert sind, wie die Programme, die in den Gehirnen ablaufen. Und dazu ist sehr, sehr viel Intelligenz notwendig und sehr viel Zeit notwendig, bis wir so etwas entwickelt haben. Noch nie ist es uns gelungen, ein Programm durch Zufall zustande zu bringen. Im Solnhofener Plattenkalk, also siebtens, befinden sich in denselben Schichten Libellen, Flugsaurier, Fische und Tiefseekrebse, die nach Evolution zu sehr verschiedenen Zeiten gehören müssen. Das zeigt uns an, sie lebten gleichzeitig und der gleichzeitige Einschluss ist nur durch eine sehr große Katastrophe erklärbar, wo also das alles dann gleichzeitig verschüttet worden ist. Achtens, die Merkmale verschiedener Arten bei einem Tier belegen nicht die Verwandtschaft miteinander. Das wollen wir uns einmal verdeutlichen an dem Schnabeltier. Die Folgerung, die wir aus allem zu ziehen haben, ist die, der Archaeopteryx ist keine Zwischenform, sondern stellt einen voll entwickelten Vogel, zwar besonderer Art, dar, der aber inzwischen ausgestorben ist.
Sie hörten soeben im Programm Wissenschaft, Bibel und Erlösung Professor Dr. Werner Gitt in seinem Vortrag Evolution oder Schöpfung. Und Sie hörten Teil 3. Verpassen Sie nicht die Fortsetzung dieser Botschaft hier bei Ihrem biblischen Hörfunk.
Sie hörten einen Beitrag unserer Sendung hier bei BBN auf Abruf. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen unseres Teams herzlich bedanken für die Beteiligung der Zuhörer an diesem Dienst, sei es während der Spendenaktion oder auch das ganze Jahr über. Ihre Gebete, Weiterempfehlung und finanzielle Unterstützung werden von uns hochgeschätzt. Vielen Dank und Gottes Segen.